Musikfest im Radio. Das Magazin zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Musikfest im Radio bringt das Festival-Feeling direkt ins Wohnzimmer. Mit spannenden Künstlerinterviews, aktuellen Konzertkritiken, Terminhinweisen und einer reichen Auswahl klassischer Musik.
Hier sind wir wieder, das Musikfest im Radio zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich bin Michael Lupatsch, moderiere heute also auch die erste Auftaktsendung. In diesem Jahr sind wir 11 Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion und wir freuen uns schon auf die vielen Konzerte. Nach dieser vollständigen Eingangsmelodie, die lassen wir heute mal ausspielen, gebe ich Ihnen dann einen Überblick über die heutige zweistündige Sendung. Was haben wir heute für Sie bei Musikfest im Radio auf den Hörfunkwellen des offenen Kanals Schleswig-Holstein? Da haben wir natürlich mit Christian Kuhnt, dem Chef, gesprochen und das sogar mehrfach. Da es unterschiedlich war, bringen wir sogar beide Interviews im Laufe dieser Sendung. Dann gucken wir voraus auf eine Lesung von Dörte Hansen aus ihrem Roman Zur See, die begleitet wird von Thomas Niehaus, Gesang und Gitarre. Das wird am 7. und am 8. Juli stattfinden. Am Ende der Sendung gibt es dann einen Ausblick auf die Konzerte der nächsten Tage und zwischendurch dann noch einen Gesamtausblick auf die Musikfeste auf dem Lande. Die sind ja immer eine Spezialität des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Da gibt es ein Interview mit Hanna Bregler, die diese Musikfeste auf dem Lande organisiert. Und weil wir schon mal dabei sind, beim ersten Musikfest auf dem Lande in Hasselburg, da spielt am Sonntag, nämlich in dem Programm von 11 bis 16 Uhr, um 15 Uhr die Lübecker A Cappella Band Vox Mandala. Und von der, da hören wir jetzt erstmal Musik, weil viel Musik ist beim Musikfest im Radio natürlich auch immer drin. Hier von Vox Mandala, The Scotsman. Vox Mandala aus Lübeck hier beim Musikfest im Radio. Das Eröffnungskonzert, das findet ja am Samstag, den 5. Juli statt für das Schleswig-Holstein Musikfestival. Und trotzdem gab es bisher schon mehr als 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn zwei Konzerte waren einfach früher als die Eröffnung. Vor mehr als 20.000 Menschen gab es in Kiel ein Open-Air-Konzert von Sting. Und zwar auf dem Nordmark-Sportfeld. Das war am 14.06. Und am 28.06. da füllte Herbert Grönemeyer die Holstenhalle in Neumünster. Allerdings gar nicht so sehr mit seinem Gesang, sondern er dirigierte die Bochumer Symphoniker. Für beide Konzerte hatten wir keine Pressekarten und deswegen gibt es keine Berichte bei uns dazu. Aber immerhin, über 23.000 Menschen waren schon da vor der eigentlichen Eröffnung. Das ist ja schon mal ein riesiger Erfolg. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit und zwar Anfang März. Da fand die Pressekonferenz statt zum diesjährigen Programm des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Und Andreas Kuballa hatte Festivalchef Christian Kuhnt vor dem Mikrofon.
40 Jahre Schleswig-Holstein Musikfestival, wie wird das gefeiert?
Also ich habe den Eindruck, das wird tatsächlich eine wochenlange Party. Das war die erste Überlegung, wie feiern wir mit unseren eng verbundenen Freunden. Und dass Anne-Sophie Mutter, also der Wälzer an der Geige mit dem Royal Philharmonic Orchestra aus London wieder zu uns kommt. Und diese Kombination war 1986 eben auch schon bei uns zu erleben. Das ist eine ganz besondere Ehre. Midori ist wieder dabei, die eine ganz, ganz junge Geigerin war 1986. Christoph Eschenbach, der Mitgründer, ist selbstverständlich da. Und wir feiern auch noch seinen 85. Geburtstag mit einer Reihe von Konzerten. Und ich freue mich sehr besonders auch auf Stefan Flader, der mittlerweile ja Generalmusikdirektor am Theater in Lübeck ist und der 1986 einen Klavierabend in Hasselburg spielte und den wiederholen wir nach 40 Jahren und sagen auch zu D-Mark-Preisen. Also wir haben die Preise, die es damals gab, einfach 1:1 in Euro umgerechnet. Das ist sehr schön. Und dass auch Ensembles wiederkommen, wie die Academy of St. Martin's in the Fields. Es gibt kein Gastorchester, das das Festivalprogramm in 40 Jahren so geprägt hat.
Und es gibt auch einen künstlerischen Abschied. Das ist ja auch was Besonderes, dass das mit dem Festival begangen wird.
Sabine Meyer und das Festival verbindet eine enge, enge Freundschaft. Und vor 2 Jahren kam sie auf uns zu und fragte uns, ob wir ihren Bühnenabschied feiern wollen. Und dann waren wir ungläubig, weil wir gar keine Notwendigkeit gesehen haben, dass sie von der Bühne abtritt. Aber sie meinte es sehr ernst und sie will dort, wo sie sich immer sehr wohl fühlte und wo sie sich willkommen fühlte, will sie eben ihrem Publikum auf Wiedersehen sagen und auch Danke sagen für viele Jahrzehnte herausragendes Musizieren.
Festival-Schwerpunkt ist in diesem Jahr Istanbul. Da ist die Frage Henne und Ei. Wer kam zuerst, der Porträtkünstler, über den du gleich noch sprechen musst, oder eben die Stadt?
Es kam definitiv erst der Porträtkünstler. Dadurch angeregt haben wir uns intensiver beschäftigt mit Istanbul. Wir waren überhaupt keine Experten, das Gegenteil. Also wenn man heute auf den Straßen fragen würde, nennen Sie doch mal einen Komponisten, der mit Istanbul verbunden ist, dann fällt den Menschen nichts ein. Das ist anders bei Venedig, da kommt sofort jedem Vivaldi in den Sinn. Und das hat uns gereizt. Also es war tatsächlich Istanbul die große Unbekannte. Und wir wussten aber, dass diese Stadt, die ja bis vor 100 Jahren Konstantinopel hieß, dass sie reich an Kulturleben ist. Und warum wissen wir davon so wenig, gerade auf dem Gebiet der Musik? Und das hat uns unglaublich herausgefordert. Wir sind eingetaucht und mit dem Ergebnis, dass wir unfassbar viel entdeckt haben und jetzt uns darauf freuen, gemeinsam diese Entdeckung mit unserem Publikum zu teilen.
Und mit dem Porträtkünstler Fasil Say, warum ist er genau der Richtige?
Also Fasil kenne ich seit 25 Jahren, genauer gesagt 26 Jahren. Und er ist ein Pianist. Wenn man ihn im Konzert erlebt, dann weiß man vorher nie hundertprozentig, was auf einen zukommt. Denn er improvisiert auch in der klassischen Musik, auch im Interpretieren der klassischen Musik, ist sein Spiel immer voller Überraschung, im aller positivsten Sinn, mit sehr viel Respekt einem Johann Sebastian Bach oder Mozart gegenüber, aber er schafft auch immer wieder etwas spannend Neues. Und das hat uns sehr gereizt. Und da er nicht nur Pianist ist, sondern auch einer der gefragtesten zeitgenössischen Komponisten, haben wir das kombiniert, zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals, dass der Porträtkünstler, Komponist und Interpret ist. Und wir werden 5 seiner Symphonien erleben, Meisterwerke, absolute Meisterwerke und sehr viel Kammermusik. Und es sind insgesamt 17 Konzerte, die wir ihm gewidmet haben.
Es kommen viele ehemalige Porträtkünstler auch in diesem Jahr, auch viele ehemalige Bernstein Award Preisträger. Wer ist der Preisträger in diesem Jahr?
Also Hayato Sumino bekommt den Leonard Bernstein Award 2025 und er knüpft an eine Tradition, die ja mit Lang Lang, also auch einem Pianisten, begann vor über 20 Jahren. Im letzten Jahr hat Anastasia Kobekina, die herausragende Cellistin, den Preis bekommen. Und es ist eine hohe Auszeichnung für die jungen Künstlerinnen und Künstler und letztendlich die große Eintrittskarte auch in die Festivalfamilie. Das bedeutet, das sind keine Eintagsfliegen, wir überreichen nicht einen Scheck und eine Urkunde und sagen dann Goodbye, sondern es bedeutet eine lange, lange Beziehung, die wir gemeinsam pflegen, also uns auch gegenseitig austauschen. Und das Gleiche gilt für die ehemaligen Porträtkünstler, angefangen mit Solga Betta in meinem ersten Jahr 2014. Sie wird wieder dabei sein, aber auch Avi Avital wird sogar eine Uraufführung unseres Porträtkünstlers präsentieren. Und da sehen wir schon, die Künstler, die bei uns aktiv sind, die befruchten sich auch gegenseitig. Die lernen sich über das Schleswig-Holstein Musikfestival kennen und da freuen wir uns, dass wir so eine kreative Plattform auch sein dürfen.
Ihr habt schon gepostet, der Sommer kann jetzt losgehen. Die Nachfrage scheint schon groß zu sein.
Also das ist die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Warum gibt es denn keine Karten mehr? Bitte beeilen. Wir halten keine großen Kontingente für unsere Fördervereinsmitglieder zurück oder für Sponsoren. Nein, das ist, der Großteil unserer Karten ist sofort am Markt. Aber wenn 100.000 Kundinnen und Kunden innerhalb der ersten 2 Wochen zuschlagen, dann sieht es sehr schnell eben auch in den Saalplänen schon ein bisschen ausgedünnter aus. Aber guckt im Internet, schaut in unsere Programmbroschüre. Es ist was in eurer Region für euch dabei. Es sind Projekte, die auch spannend sind. Und für mich ist mal das Entscheidende in Richtung Publikum. Seid und bleibt neugierig.
Neugierig sein, sagte Christian Kuhnt. Und ich denke, das ist genau die richtige Einstellung für dieses so diverse und so vielfältige Festival, wie es das Schleswig-Holstein Musikfestival ist. Neugierig kann man auch auf das Eröffnungskonzert sein. Das findet gleich zweimal am Samstag und am Sonntag, am 5. und 6. Juli, jetzt hier in der Muck in Lübeck statt. Allerdings mit einer anderen Besetzung. Der Starviolinist Rai Chen übernimmt kurzfristig für die erkrankte Pianistin Katja Bunyatischvili. Chen zählt zu den profiliertesten Violinisten seiner Generation und begeistert mit charismatischer Bühnenpräsenz, technischer Brillanz und musikalischer Tiefe. Er widmet sich Mendelssohns Violinkonzert E-Moll Opus 64, einem Werk, das zu seinen künstlerischen Markenzeichen zählt. In der zweiten Konzerthälfte erklingt dann, wie geplant, die Sinfonie Nummer 7 von Anton Bruckner mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach. Sie wollen das Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals 2025 bequem von zu Hause oder von unterwegs genießen? Das ist kein Problem. Am Sonntag, den 6. Juli, wird das feierliche Eröffnungskonzert live bei NDR Kultur, auf Dreisat und online auf www.ndr.de übertragen. Und es ist auch anschließend in den Mediatheken von NDR Kultur und Dreisat verfügbar. Das Violinkonzert in E-Moll, Opus 64 von Mendelssohn, das habe ich gefunden, und zwar eben interpretiert von Rai Chen. Hier das Allegro Molto Appassionata. Rai Chen hier mit dem ersten Satz des Violinkonzert E-Moll, Opus 64, Allegro Molto Appassionata, und zwar in einer Aufnahme von 2012 mit dem schwedischen Radiosymphonieorchester. Musikfest im Radio wirft jetzt einen Blick auf ganz besondere Konzerte, die das Schleswig-Holstein Musikfestival seit ihrer Gründung vor fast 40 Jahren auszeichnen, nämlich die Musikfeste auf dem Lande. Und wie üblich habe ich dazu Hanna Bregler, die die 5 Musikfeste auf dem Lande kuratiert, wieder gerne interviewt. Hanna Bregler, heute draußen, weil wir an einem anderen Ort waren, hier ein bisschen ganz in der Nähe des SHMF-Sitzes für die Pressekonferenz der Musikfeste auf dem Lande. Frau Bregler, Sie stellen sie zusammen. Wie viele neue Gruppen gibt es eigentlich in diesem Jahr, die bei den Musikfesten auf den Landen auftreten werden?
In jedem Jahr gibt es neue Gruppen. Also es gibt eigentlich nie Wiederholungstäter aus dem letzten Jahr. Deswegen lohnt es sich immer, bei jedem Musikfest vorbeizuschauen, weil man was Neues entdeckt.
Was kann man dieses Jahr besonders entdecken?
Es gibt einige Gruppen, die traditionelle Volksmusik oder traditionelle Musik aus ihren Ländern neu interpretieren und auf ihre Weise so einen moderneren Touch geben.
Wir haben einerseits natürlich klassische Musik, wir haben moderneren Touch. Können wir ein bisschen auf die einzelnen Musikfeste auf dem Lande eingehen? Was sind da die Höhepunkte? Es fängt an in diesem Jahr mal wieder mit Hasselburg.
Das Musikfest in Hasselburg am 5. und 6. Juli hat eine bunte Mischung an klassischem Cello-Quartett, an einem jungen Klaviertrio, was Bundeswettbewerbspreisträger sind, alpenländische Volksmusik mit einem Akkordeonisten und Gitarristen, und am Samstagabend wird es ein Tango-Quartett geben, Luis Chaloux-Quartett, die Piazzolla auch mit einer modernen Farbe interpretieren.
Wir werden aber am Sonntag auch eine Gruppe aus Lübeck hören können.
Genau, Vox Mandala, das ist eine A Cappella-Popgruppe von der Musikhochschule, lauter Sängerinnen, die am Sonntagnachmittag in Hasselburg auftreten.
Lassen Sie uns einen Blick werfen auf das nächste Wochenende, dann der 12. und 13. Juli, da ist das Musikfest wieder in Stocksee. Da müssen wir Sprachen lernen für die Moderation, nicht wahr?
Ja, das ganze Musikfest wird von Gesche Gleustein vom NDR moderiert, und zwar ob platt. Aber ich kann versprechen, auch wenn man kein Platt kann, versteht man eigentlich das meiste. Das ist ein niederländisches Duo, was beginnt mit Fagott und Saxophon, auch einer seltenen Kombination. Dann kommt ein Streichtrio und ein Bläserquintett von Musetica. Und Amita, ein Gesangsquartett, auch aus der Musikhochschule Lübeck, wird auftreten. Und am Abend müssen wir Schottisch lernen. Breabach, ein Schottisch-Folk-Ensemble, wird auf jeden Fall ordentlich Tanzmusik und schottische Volksmusik machen.
Haben Sie selbst schon mal mit einem Saxophonisten oder einer Saxophonistin als Fagottspielerin zusammengespielt?
Nein, tatsächlich nicht. Deswegen finde ich das total spannend, wie die das kombinieren, teilweise auch mit ein bisschen elektronischer Verstärkung. Also es wird spannend.
Beim Musikfest auf dem Gut Wothersen am 26. und 27. Juli, da wird nicht nur Musik gemacht, es wird auch gesteppt.
Am Samstagabend kommen die Fitzgeralds, eine Familienband mit Unterstützung, die nicht nur sehr gut Fiddle spielen können und singen, sondern tatsächlich auch schon Wettbewerbe im Stepptanz gewonnen haben. Also sie verbinden Musik mit Stepptanz.
Können wir einen Blick werfen auch auf den Samstag vorher, auf das Programm A sozusagen, samstags ab 13 Uhr?
Auch am Samstag gibt es wieder eine ganz kunterbunte Mischung, also von klassischem Schlagwerk mit Klavier über zwei Geigen mit Klavier, die Preisträgerinnen sind unseres Förderpreises von vor 2 Jahren. Das Balkan Fuego Trio, die ein bisschen persisch-iranische Musik machen. Und am Sonntag beginnen wir mit einer Klaviermatinee. Danach kommen ganz viele Ensembles unseres Festivalsorchester. Was sie spielen, weiß man erst ein paar Tage zuvor. Und ein Klarinettenquartett macht ein buntes Programm mit Strauß und Co.
Beim Musikfest auf dem Lande in Emkendorf, da moderieren Sie selbst allerdings zusammen mit einer Verstärkung.
Genau, das ganze Musikfest wird von Sarah Willis, einer Hornistin der Berliner Philharmoniker, zusammen mit kubanischen Ensembles gestaltet. Am Samstag tagsüber findet aber zuerst noch der Förderpreis der Sparkassenfinanzgruppe statt, wo Bundespreisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie Cello um den Förderpreis spielen. Und danach werden kubanische Ensembles auftreten, Samstagabend und Sonntag in ganz verschiedenen Formationen.
Wie kommt denn eigentlich Frau Willis zu den Kubanern?
Sarah Willis war auf einer Kuba-Reise und hat dort zu ihrem Erstaunen selber festgestellt, dass dort eben auch klassische Musik eine ganz große Rolle spielt. Und so kam sie auf die Idee, Mozart mit Mambo zu verbinden.
Aber so ein ganzes Streichorchester, das passt doch nicht auf die Bühne in Gut Emkendorf.
Nein, deswegen werden sie eher in kleineren Gruppen. Also einmal nur die Horngruppe mit Schlagwerk, einmal ein Streichquintett mit Klarinette. Also in ganz vielen verschiedenen Ensembles werden sie auftreten.
Aber das Streichorchester, das Havada Lyceum Orchestra, das ist überhaupt beim Schleswig-Holstein Musikfestival auch noch anders zu erleben.
Das ganze Orchester mit Sarah Willis dann zusammen auf der Bühne kann man an den 2 Tagen danach in Elmshorn und in Travemünde in der Bibswerft erleben.
Sie haben gerade verraten in der Pressekonferenz hier, dass eigentlich das Gut Pronsdorf Ihr Lieblingsort für die Musikfeste auf dem Lande ist.
Alle Gutshöfe sind wunderschön und in Pronsdorf gefällt es mir, dass das Torhaus, das Herrenhaus und der Kuhstall so ein schönes Ensemble bilden für die Picknickwiese in der Mitte, wo man den Nachmittag verbringen kann.
Welches Programm erwartet uns dort am 16. und 17. August?
Am Samstag beginnen wir mit einem Saxophonquartett, danach ein klassisches Streichquartett und als Abschluss des Tages kommt Viertaktmotor. Eine Schweizer Gruppe, 4 junge Menschen, die auch hier ihre Schweizer Volksmusik auf ihre Weise interpretieren. Also sie fühlen sich verbunden zu der Musik ihrer Heimat und ja, geben ihre eigene Note damit rein.
Am Samstagabend gibt es dann wieder Folkmusik.
Das ist Folkmusik, aber weniger Irish oder Schottisch, sondern eine rumänische Geigerin, die mit einem kleinen Ensemble von Tango über Tänze, über auch Klassik einfach auch die Musik ihrer Heimat mit einbringt.
Und am Sonntag?
Am Sonntag starten wir wieder mit einer Klaviermatinee am Sonntag um 11. Danach kommt ein erst 15-jähriger, sehr talentierter Geiger. Und abschließend werden wir mit Analog Swing, einer Swing-Band der IBSH Jazz Award-Preisträgerin Laila Nisten.
Wir haben gerade gehört, es tritt eine Gruppe auf, die heißt Viertaktmotor. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, dieses Mal zu den Musikfesten auf den Lande zu kommen. Und da ist gerade Pronsdorf hier von Lübeck aus natürlich auch das Nächste. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, wir freuen uns, dass wir mit dem ADFC in Lübeck und Kiel 3 Touren zu Musikfesten organisieren können. Das heißt, nach Pronsdorf kann man von Lübeck aus starten am Samstag. Nach Hasselburg bietet der ADFC Lübeck von Bahnhof Neustadt aus eine Tour nach Hasselburg auch am Samstag an. Und aus Kiel kann man nach Emkendorf mit dem ADFC eine Tour fahren.
Es gibt aber auch Bustouren von Kiel aus.
Genau, nach Emkendorf und Stocksee an den Abenden, wenn man es ganz bequem haben möchte und auch abends nicht mehr vielleicht mit dem Auto zurückfahren möchte, kann man über AK Touristik eine Bustour buchen. Und das ist vielleicht noch ein Geheimtipp für Emkendorf. Wenn die Karten schon ausverkauft sind, vielleicht kommt man über die Bustour noch an einen Platz.
Das Musikfest auf dem Lande in Emkendorf, das ist eigentlich schon ausverkauft.
Ja, das ist immer sehr beliebt und dafür sind jetzt schon leider gar keine Karten mehr zur Verfügung.
Wir wollen auch noch ein bisschen über die Walking Acts und das Nebenprogramm, was vor allen Dingen an den langen Programmen mit den 3 Konzerten jeweils am Samstag und am Sonntag zwischendurch auf den Wiesen passiert, erzählen. Da gibt es auch ein paar neue Entdeckungen, die Sie gemacht haben.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir bei den Musikfesten auch mit verschiedenen Vereinen aus der Region zusammenarbeiten können. In Hasselburg zum Beispiel wird der Shantychor Windjammer aus Plön am Samstag das Publikum begrüßen. In Wutassen spielt die Feuerwehrkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf am Samstag. In Imkendorf das Feuerwehrorchester aus Borgstedt am Sonntagmorgen zur Begrüßung. Und in Pronsdorf wird der Shantychor Möwenschied am Samstag wieder Shantys zum Besten geben.
Feuerwehrkonzerte an einem Konzert-Festival-Wochenende, das erinnert ja so ein bisschen an Heavy Metal, haben wir aber nicht im Programm irgendwo bei den Musikfesten auf den Lande.
Nein, Heavy Metal, dafür haben wir Wacken in Schleswig-Holstein.
Gartenzwerge habe ich noch gelesen. Dann haben Sie noch was erzählt über diese Truppe von saxophonspielenden Hühnern. Das fand ich total interessant. Das ist ja viral durch die Decke gegangen. Das habe ich noch gar nicht gewusst.
An jedem Wochenende gibt es tagsüber auch verschiedene Walk-Acts, die in der Pause ein bisschen für Begeisterung sorgen. Und seit einigen Jahren haben wir die saxophonspielenden Hühner dabei, die zwischendurch auch mal ein Ei legen. Und manchmal weiß man gar nicht, wieso das auf Instagram auf einmal so viral geht. Auf jeden Fall haben wir über 6 Millionen Klicks bei diesem Video. Also die Hühner wird es in Emkendorf beim Musikfest geben, aber auch die Gartenzwerge werden in Pronsdorf ihr Unwesen treiben. Ein singender Gondolieri wird in Wutassen das Publikum über das Schlossgelände schaukeln.
Da konnte man immer mitfahren, ne? Genau. Wenn man sich da anstellte, kann man da reinsteigen und mitfahren.
Das wird auch so wieder sein in Wutassen. Und in Stocksee gibt es das Druckluftorchester, das schöne Musik spielt, zu der man auch mittanzen kann. Und in Hasselburg werden auch ein singender und eine Akkordeon spielende Bademeister so ein bisschen über das Gutsgelände fahren.
Es gibt dann immer noch Spiele, die vorbereitet sind. Es gibt den Platz, es gibt Picknickkörbe, die man kaufen kann, aber man kann sich auch selbst sowas mitbringen. Haben Sie ein Rezept, was Sie am liebsten essen bei einem Musikfest auf dem Lande?
Ich bin ja immer total beeindruckt, wie viel Mühe, wie viel unterschiedliche Speisen und Picknickkörbe es auf den Gutshöfen gibt. Und ich würde mich am liebsten durch jeden Korb einmal durchprobieren. Also die selbstgebackenen Kuchen sind immer fantastisch oder Salate oder bis hin zu Kerzenleuchtern und Sekt am Sonntagmorgen. Also der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt.
Ganz am Ende gucken wir nochmal auf die Kindermusikfeste.
Das Highlight ist natürlich auf Schloss Wutassen am 19. und 20. Juli unsere Kindermusikfeste. An den beiden Tagen finden jeweils 2 Konzerte statt. Einmal auf dem Bauernhof, da werden die Tiere des Bauernhofs durch verschiedene Instrumente beigebracht. Und die Louis Cage Percussion werden im 2. Konzert eine Schlagzeugshow zum Besten geben, bei der man viel zu lachen hat. Und auch zwischen den Konzerten und nach den Konzerten gibt es einige Workshops. Man kann Instrumente basteln, man kann was über Bienen und Imker lernen oder auf der Wiese große Klanginstallationen wie die Gummistiefelflöte ausprobieren.
Vielen Dank, Frau Briegler.
Sehr gerne.
Und hier Jakob Steinkellner an der diatonischen Harmonika mit dem Stück Hey Du. Das können Sie sicherlich hören im 1. Programm am Samstag beim Musikfest Hasselburg. Das ist dann am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr. Und Jakob Steinkellner mit seiner Soundkisten, die fangen an um 17 Uhr. Jakob Steinkellner hier bei Musikfest im Radio zum Schleswig-Holstein Musikfestival auf den Wellen von Lübeck FM, Westküste FM und Kiel FM. Die Schriftstellerin Dörte Hansen, die hatte ja mit ihrem Debütroman Altes Land und dem Bestseller Mittagsstunde schon einen fulminanten Beginn. 2022 wurde dann ihr 3. Roman Zur See gefeiert. Aus diesem liest sie im Rahmen des SHMF am Montag, den 7. Juli in Wilster im Kolosseum und am 8. Juli in Wyk auf Föhr in der Nationalparkhalle. Unterstützt wird sie dabei von Thomas Niehaus. Der spielt die Gitarre und singt auch dazu. Andreas Kuballa hatte die Möglichkeit, mit Dörte Hansen vor diesem Konzert zu sprechen.
In ihrem Roman erzählen sie ja von einer alteingesessenen Inselfamilie, die durch äußere Einflüsse ins Wanken gerät. Frau Hansen, was hat Sie zu dieser Geschichte inspiriert und gibt es reale Vorbilder?
Diese zweite Frage, ob es reale Vorbilder gibt, die wird natürlich intensiv und heftig diskutiert. Auch oder gerade auf den Inseln und Halligen, das höre ich jedenfalls immer wieder. Also angeblich gab es auf Föhr sehr lange so eine Art Fragerunde, wo man dann auf Färing fragte, Hocker ist Hocker, also wer ist wer? Und sich überlegt hat, dass es nur auf Föhr spielen könnte. Aber das Gleiche habe ich von Borkum gehört oder von Amrum. Also es gibt tatsächlich kein wirklich reales Vorbild. Ich habe mir diese Insel, die ich mir ausgedacht habe, wirklich zusammengebaut, so wie ich sie brauchte für die Geschichte. Und zwar aus allen Inseln, Nordseeinseln, die ich kenne. Und das sind eigentlich ziemlich viele, aber keine davon wirklich gut. Ich habe auf keiner Nordseeinsel hier gelebt, aber ich war viel auf den Halligen, vor allem auf Langeneß, natürlich auf Sylt, auf Föhr, auf Amrum, auch auf Farnö, auf Römö und so weiter. Also es ist wirklich und auch mit Bedacht und sehr bewusst eine fiktive Insel.
Und gab es irgendwelche Erlebnisse, Begegnungen mit den Menschen dort, die Sie eben inspiriert hat, das so zusammenzuschreiben? Ein Best-of?
Ich glaube, nein, das war es nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass ja meine Bücher immer mit einer Frage beginnen. Also jeder Roman beginnt mit einer Frage oder mit einem Bündel von Fragen. Und bei Zur See war es für mich die Frage, warum lieben wir eigentlich alle so sehr die See? Weil die See ja eigentlich kein sehr friedliches Element ist, auch kein Element, das dem Menschen sehr gut tut, sondern im Gegenteil, es ist für uns ein sehr gefährliches Element, tödlich, wir können nicht lange überleben in der See. Und warum verherrlichen wir eigentlich alle oder verklären wir alle das Leben auf den Inseln so sehr? Also diese Sehnsucht nach einer Insel ist ja sehr, sehr verbreitet. Und das Leben auf den Inseln ist aber immer extrem hart gewesen. Und dieser Widerspruch, der hat mich interessiert. Ich wollte wissen, warum ist es so, dass wir alle so von der See fasziniert sind? Und die See liebt uns ja nicht zurück. Wir lieben alle die See, aber es ist eine sehr einseitige Liebe. Und mit dieser Frage ist der Roman praktisch losgeschippert. Und ich will nicht sagen, dass ich darauf eine Antwort gefunden habe. Darum geht es beim Romanschreiben auch nicht. Aber sich mit dieser Frage zu befassen, also diese ganz starke Verbindung zur See, die hat ja meine Familie Sander, die ich da erfunden habe, auch eine Art auch fast verzweifelter Liebe zu dieser Insel.
Die Figuren wirken ja oft schweigsam, fast hart, aber sind doch voller Sehnsucht. Wie entwickeln Sie solche ambivalenten Charaktere?
Ich glaube, dass meine Figuren, oder ich hoffe das, oder ich nehme es an, dass sie Nahaufnahmen sind. Also ich gucke mir meine Figuren sehr genau an. Ich gehe ziemlich dicht dran. Und ich glaube, wenn wir an uns selbst oder auch an Leute, die wir kennen, wenn wir sehr dicht ranfahren, dann sehen wir auch die großen Widersprüche in jedem und jeder von uns. Oft wird mir gesagt, meine Figuren seien so skurril oder so knorrig oder so schräg. Und das finde ich eigentlich nicht, sondern ich glaube, es sind einfach Menschen, die auf eine ganz alltägliche Art und Weise eigentlich in sich widersprüchlich sind, wie wir alle.
Aber Sie reden wenig, das ist typisch norddeutsch. Scheuen Sie sich vor Dialogen?
Ja, also ich weiß nicht, ob es typisch norddeutsch ist. Ich glaube, dass das ein Klischee ist, dass wir Norddeutschen nicht viel sprechen. Also aus meiner Familie zum Beispiel kann ich das nicht bestätigen. Aus meinem Dorf auf der nordfriesischen Geest kann ich das auch nicht bestätigen. Aber ich habe es nicht wirklich so mit Dialogen, das stimmt. Und ich weiß selbst nicht genau, woran es liegt. Vielleicht denke ich einfach, ich kann sie nicht gut schreiben. Oder es liegt daran, dass ich sehr rhythmisch schreibe. Und das war bei Zur See eben noch mal stärker als bei den anderen beiden Büchern. Ich hatte einen bestimmten Ton im Kopf, einen fast so eine Art Meereston, sowas Abschwellendes, wie so Wellen bewegen. Und ich wollte unbedingt diesen Ton. Und bei jedem Dialog kommt man natürlich aus diesem Ton raus, weil man kann unmöglich einen Dialog sozusagen rhythmisch schreiben. Dann wird es irgendwann auch albern. Also ich vermute mal, dass mich das Dialogschreiben dann einfach in meinem Rhythmus gestört hat. Es hat jedenfalls keine feste Absicht. Also ich schreibe keinen Roman und denke mir vorher, ich will ein Buch fast ohne Dialog schreiben, das möchte ich nicht. Ich merke aber, dass sobald man versucht, das Buch auf die Bühne zu bringen oder zu verfilmen, dann wird es schwierig mit dieser Knappheit an Dialogen natürlich.
Sie sagten ja schon, das Meer spielt eine zentrale Rolle als Lebensgrundlage, Bedrohung, aber auch Trost und Faszinosum. Welche persönliche Beziehung haben Sie denn zur See und zum Meer?
Ich habe eben genau auch diese ambivalente Beziehung. Mich zieht es immer ans Meer. Ich arbeite mit Blick auf den Hafen. Ich bin wieder an die Nordsee gezogen. Also ich habe das eben auch. Und das ist, glaube ich, auch typisch fürs Romanschreiben, dass man eine Frage, die man an sich selbst hat, dass man die dann vielleicht weiterschreibt. Also oft habe ich diese Fragen ja selbst auch erlebt. Also ich kann mir selbst nicht ganz erklären, warum es so ist, aber sie ist halt sehr stark, diese Sehnsucht nach dem Meer.
In Zur See geht es auch wieder ums Verschwinden, wie schon in früheren Romanen. Warum kommen Sie immer wieder auf dieses Thema zurück?
Auch das ist nichts, was ich mir bewusst überlege. Also ich setze mich nicht hin und sage, so, jetzt will ich einen Roman über das Verschwinden schreiben, sondern beispielsweise in diesem Roman ist es so, dass ja eine Figur verschwindet und der muss auch verschwinden, weil ansonsten das Gefüge der Familie sich nicht verändert. Also ich brauche manchmal auch Dinge, die sich ereignen, damit andere Figuren wieder in Bewegung kommen. Es ist nicht unbedingt das Verschwinden, über das ich schreibe, sondern es ist die Veränderung. Die Menschen auf der Insel, die ich da beschreibe, die sind alle aufgewachsen mit einem bestimmten Bild von sich und ihrer Familie. Das sind Leute, die haben diese Walfänger-Vergangenheit. Also es ist eine Familie von erfolgreichen Seefahrern gewesen. Aber jetzt ist es nicht mehr so, dass die Männer zur See fahren. Und es ist auch nicht mehr so, dass die Frauen auf die Männer warten. Also da endet ein Zeitalter und in dem Neuen ist man noch nicht ganz angekommen. Und dieser Übergangsraum, der interessiert mich. Also gar nicht unbedingt so sehr das Verschwinden, sondern die Frage, was machen wir, wenn die alten Gewissheiten enden und wir die Neuen noch nicht gefunden haben?
Im Rahmen des Festivals lesen Sie auf Föhr und in Wilster, zwei sehr unterschiedliche Orte. Inwieweit beeinflusst denn auch der Leseort die Auswahl der Textstellen und auch Ihre Stimmung beim Vorlesen?
Also die Auswahl der Textstellen gar nicht. Wir haben wirklich ein Programm, das wir beide Male spielen. Wir sind in beiden Orten noch nicht gewesen. Also es wird bei beiden Orten spannend. Ich weiß das von meinen Lesungen, die ich solo mache, also ohne Carolina Bigge und Thomas Niehaus. Wenn ich alleine zu einer Lesung fahre, dass ich auch feststelle, es ist ein großer Unterschied, wo man liest. Und jede Lesung hat eine bestimmte Art von Energie oder bestimmte Art von Atmosphäre. Das kann man vorher auch gar nicht planen. Man stellt sich hin und stellt fest, ach so ist das gerade. Und da muss man darauf reagieren. Und das werden wir da auch tun. Auf einer Insel zu lesen ist natürlich bei diesem Buch immer so ein bisschen besonders spannend. Aber ich habe auch schon auf Föhr gelesen aus Zur See und war erstaunt, dass es sich eigentlich nicht viel anders anfühlte als in anderen Orten. Das war ganz erstaunlich. Das Publikum hat auch nicht wesentlich anders reagiert.
Was bedeutet es denn eigentlich für Sie, bei einem Festival aufzutreten, das ja eigentlich der Musik gewidmet ist? Sehen Sie da eine Verwandtschaft zwischen Sprache und Musik? Sie sprachen ja gerade schon vom Rhythmus, auch der Sprache.
Ja, ich komme jedenfalls immer sehr vom Hören und vom Ohr. Also ich schreibe meine Texte immer, nachdem ich sie laut spreche. Also ich bin die ganze Zeit eher am Murmeln am Schreibtisch. Und ich komme ja auch vom Radio. Das heißt, ich habe viel mit dem Hören zu tun. Und ich komme aus einer Familie begeisterter Sängerinnen und Sänger. Also wir haben immer Musik gemacht und gesungen. Aber das wirklich nur auf einem Amateur-Level. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mit diesen zwei wirklich, wirklich tollen Musikern aufzutreten. Und das ist ein großes Geschenk. Wir bringen praktisch die Geschichte nochmal so ein bisschen zum Klingen. Also die beiden tun das. Und das ist ein großes Abenteuer.
Bei der Lesung hier in Heide zur Mittagsstunde spielte die Musik ja auch inhaltlich schon eine große Rolle. Da wusste man quasi schon, welche Songs man erwarten durfte. Wie sieht das denn musikalisch diesmal aus?
Ja, wir versuchen tatsächlich vieles von dem Roman musikalisch zu fassen. Das heißt, wir überlegen uns, gibt es sowas wie eine große Ballade von den schrecklichen Fluten? Wie könnte die klingen? Oder wir haben ja auch in dem Buch hin und wieder Hinweise auf Musik. Also Eske Sander zum Beispiel, die so eine ganz starke Neigung zu Heavy-Metal-Musik hat. Das werden wir auch einbauen. Dann werden wir natürlich ein bisschen mit dem Shanty-Motiv arbeiten und so weiter. Aber vor allem, wir versuchen auch die Naturklänge selbst herzustellen. Das heißt, die beiden anderen machen das hauptsächlich. Ich höre staunend zu. Also wir versuchen Wind und Wellen und Wale und all solche Töne auf der Bühne zu erzeugen. Und ich glaube, das wird ganz spannend.
Altes Land und die Mittagsstunde sind ja relativ zeitnah nach dem Erscheinen verfilmt worden. Wie sieht es denn mit Zur See aus?
Da sind wir dabei. Es gibt eine erste Drehbuchfassung, die jetzt noch nicht ganz fertig ist, aber die jetzt entsteht. Dann mal sehen. Also das ist wirklich noch mal schwieriger zu verfilmen, glaube ich, als Mittagsstunde. Unter anderem deswegen, weil zur See gar nicht geredet wird. Das heißt, man muss die Landschaft mehr sprechen lassen. Und das ist natürlich für so ein Drehbuch echt eine große Herausforderung. Aber es ist geplant und in Arbeit.
Ja, und geplant ist bestimmt auch schon der nächste Roman. Mögen Sie da schon verraten, was uns als nächstes erwartet?
Nein, ich möchte ich nicht. Ich möchte nur sagen, dass er entsteht. Also ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt gerade hier meine Dateien zugemacht, bevor wir gesprochen haben.
Damit
also,
ich nicht reinschaue.
Genau, oder reinhöre. Nein, tatsächlich. Also ich bin dabei und es wird wieder in Norddeutschland spielen. Das kann ich sagen. Aber mir es ist tatsächlich nicht besonders schön, über ein Buch zu sprechen, das noch nicht existiert. Es klingt immer furchtbar töricht. Ich weiß noch, dass ich früher gefragt wurde, als ich dabei war, Mittagsstunde zu schreiben, worum geht es denn deinem neuen Roman? Und dann habe ich den Leuten versucht zu erzählen, was es ist, dass es um Strukturwandel und Flurbereinigung geht. Und dann gingen die Gesichter immer ganz schnell so ein bisschen weg. Man kann nicht so über ein nicht geschriebenes Buch sprechen, ich jedenfalls gar nicht.
Dann freuen wir uns, bis es soweit ist, auf Ihre beiden Lesungen beim Schleswig-Holstein Musikfestival.
Wir freuen uns jedenfalls schon sehr, wir drei. Wir haben richtig große Lust.
Dörte Hansen liest aus ihrem Roman Zur See mit musikalischer Begleitung, dann am 7. Juli in Wilster und am 8. Juli in Wiek auf Föhr. Wir wollen die zweite Stunde dieser Sendung benutzen, um Ihnen einen musikalischen Eindruck zu geben, vielleicht Sie anzustacheln, doch auch noch zum Schleswig-Holstein Musikfestival zu kommen, indem wir einige Konzerte der nächsten Tage für Sie hier schon mal musikalisch vorbereiten. Ich freue mich da schon ganz besonders auf das Konzert von Vivi Vassileva am Montag, den 7. Juli in der Elbphilharmonie in Hamburg. Zusammen mit dem Ensemble Reflektor. Die Perkussionistin Vivi Vassileva erhielt ja 2023 den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Innerhalb dieses Konzertes wird es das extra für sie von Gregor A. Meyerhofer geschriebene Konzert für Recycling, Percussion und Orchester geben. Wir bringen Ihnen hieraus den vierten Satz Recycling Music. Allerdings in einer Aufzeichnung mit dem HR-Sinfonieorchester vom November 2023. Der vierte Satz aus Georg Meyerhofers Konzert für Recycling, Percussion und Orchester. Hier bei Musikfest im Radio. Und ich empfehle Ihnen diese Aufzeichnung, die bei YouTube vorhanden ist, und zwar bei Meyerhofer Recycling Concerto, die auch einmal zu sehen und nicht nur zu hören. Das hört sich nicht nur klasse an, das sieht auch fantastisch aus, wie die Perkussionistin Vivi Vassileva da umgeht und auf was sie alles einhaut, mit wem sie Percussion macht. Ein fantastisches Konzert, das in der Alten Oper in Frankfurt im November 2023 aufgenommen wurde und bei YouTube zur Verfügung steht. Ich hatte Ihnen ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, dass wir zweimal Christian Kuhnt, den Intendanten des Schleswig-Holstein Musikfestivals, im Interview haben. Weil die beiden Interviews so unterschiedlich geführt sind, denke ich, ist es auch interessant zu hören, welche Fragen Angelika Wolf an Christian Kuhnt hatte. Das Interview fand am Rande der Präsentation der Lübecker Konzerte im März hier in Lübeck in einem großen Hotel statt. Und deswegen liegt der Schwerpunkt auch auf den Konzerten in Lübeck, wo ich diese Sendung ja hier auch produziere.
Wir haben drei große Schwerpunkte. Einmal feiern wir mit treuen Weggefährtinnen und Weggefährten unseren 40. Geburtstag. Am 5. Juli 1985 wurde der Schleswig-Holstein Musikfestival Verein gegründet, also ein ganz wichtiges Datum. Und dann haben wir einen Städteschwerpunkt Istanbul und unser Künstlerporträt widmen wir in diesem Jahr Fazıl Say, dem Pianisten und Komponisten.
Wie ist die Wahl auf Istanbul gefallen?
Wir hatten ja in den letzten Jahren London und Venedig, zwei echte, unmittelbar erkennbare Musikstädte. Und wir wollten uns die Aufgabe ein bisschen schwerer machen und selbst entdecken. Und dann haben wir überlegt, welche Metropolen gibt es in Europa, von denen wir wenig wissen. Und da fiel unser Auge und unser Ohr sehr schnell auf Istanbul, eine Stadt, die ja bis vor 100 Jahren als Konstantinopel berühmt war, die Hauptstadt von drei Reichen, dem Römischen Reich, dem Byzantinischen Reich und dem Osmanischen Reich. Und wir dachten, es kann doch nicht sein, dass wir so wenig darüber wissen und haben dann tatsächlich eine Expeditionsreise gemacht, um ein bisschen klüger zu werden.
Wenn man Istanbul hört, so als ja, musikalischer, nicht gerade Spezialist, denkt man genau das, was Sie eben gesagt haben. Und man denkt aber auch schon so an orientalische Musik, die so einem Nordeuropäer nicht so leicht ins Ohr geht. Was haben Sie denn da entdeckt?
Erstmal muss man sagen, dass der Gründer der Republik Atatürk sehr viel getan hat, um die Türkei insgesamt zu einem doch westeuropäischen Land auch werden zu lassen. Und wie hat er das versucht? Einmal hat er die lateinische Schrift eingeführt. Er hat aber auch viele Komponisten nach Paris geschickt, damit sie von den Besten lernen. Und das ist nicht ohne Wirkung geblieben. Das bedeutet, die Musik der Türkei, gerade aber auch die Musik Istanbuls, die ist durchaus auch westlich geprägt. Vorher, in der Zeit vor Atatürk, als Konstantinopel noch die Hauptstadt des Osmanischen Reiches war, hat man aber ähnliche Tendenzen gehabt. Beispielsweise ein sehr berühmter Name, Donizetti. Wir kennen alle Gaetano Donizetti von seiner Oper Liebestrank oder Don Pasquale, Lucia di Lammermoor. Er hat aber einen älteren Bruder, Giuseppe Donizetti, gehabt, der Hofkapellmeister war am Hofe in Konstantinopel und hat auch dafür gesorgt, dass die Musik sich verbreitet, die er aufgesogen hatte in Italien. Und das Spannende für uns ist, in diesen Metropolen wird eines hörbar, dass es nicht diese eine Form von Kultur gibt, sondern Kultur im Idealfall beeinflusst sich gegenseitig. Und hier sehen wir eben ganz klare westliche und orientalische Tendenzen, die sich gegenseitig befruchten.
Bei Ihren Recherchen haben Sie sicher auch noch andere Komponisten oder Musikstile kennengelernt. Welche sind das?
Ganz oben steht dieser französischer Einfluss auf die Musik Istanbuls, dann aber auch eine Entdeckung für uns, eine ganz bedeutende Frau, Cassia. Sie ist die erste Komponistin, von der wir wissen. Und sie hat unfassbar faszinierende Musik komponiert. Die wird auch eine Rolle spielen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Und dann schlagen wir natürlich auch eine Brücke in die Jetztzeit und haben unter anderem, und da kommen wir wunderbar zu unserem Porträtkünstler, Fassel Say, der seit vielen Jahren in Istanbul lebt, eingeladen. Und er ist in 17 Konzerten entweder selbst erlebbar oder seine Musik.
Sie stellen heute ja die Konzerte vor, die hier in der Region Lübeck stattfinden. Was ist da so ein Highlight oder was sind so die Highlights?
Ganz klar ist, dass wir hier Künstlerinnen und Künstler zu Gast haben, die das Festival unglaublich stark geprägt haben. Wir fangen vielleicht an mit Christoph Eschenbach. Er war schon im ersten Festivaljahr dabei und er wird das Festival eröffnen in 2 Konzerten hier in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Unter anderem steht Bruckners 7. Symphonie auf dem Programm. Und Christoph Eschenbach feierte zudem in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. Er ist eine lebende Legende. Und weiter können wir machen im Reigen unserer Festivalfamilie Lang Lang, der erste Leonard Bernstein Award Preisträger des Schleswig-Holstein Musikfestivals war vor über 20 Jahren, kommt wieder und wir haben ehemalige Porträtkünstlerinnen und Künstler, Daniel Hope wird dabei sein, aber auch Asia Fateva beispielsweise, Sabine Meyer ist insgesamt mit einigen Konzerten zu erleben. Sie lebt ja in Lübeck und feiert in diesem Jahr ihren Bühnenabschied. Und das macht sie im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Und insgesamt ist es tatsächlich eine Vielzahl von Highlights. Und mir fällt es immer schwer, einzelne Konzerte herauszupicken.
Dann zum Schluss noch was über die Spielstätten. Im letzten Jahr gab es ja etliche neue, auch in Lübeck, den Treibsand und die Böbswerft in Travemünde. Sind die denn auch wieder Stätten von Konzerten?
Also Treibsand ist dabei. Wir haben uns verliebt in diese Spielstätte. Natürlich Böbswerft auch wieder. Aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Orten. Und wir sind ganz glücklich, dass wir 2 Kirchen entdeckt haben, die man in Lübeck eigentlich nicht kennt. Das ist die Bonifatiuskirche in St. Lorenz Nord und die Dreifaltigkeitskirche in Kücknitz. 2 Meisterwerke der Nachkriegsarchitektur in den 60er Jahren entstanden und wirklich eine Reise wert. Nicht nur wegen der Musik sollte man zu diesen Orten fahren, sondern auch wegen der Architektur.
Christian Kuhn verriet uns im März auch, dass er sich wirklich in Lübeck zu Fuß aufmacht, um die Stadtteile zu erlaufen und dabei auch diese neuen Veranstaltungsräume kennengelernt hat und gesehen hat. Also eine tolle Art, wie man auch zu neuen Aufführungsstätten kommt. Eine alte Aufführungsstätte, das ist ja die Muck in Lübeck. Und die sieht genau 40 Jahre nach der ersten Vertragsunterzeichnung für das SHMF, nämlich am 5. Juli in diesem Jahr, das Eröffnungskonzert. Christoph Eschenbach wird dort dirigieren. Und hier haben wir eine Aufnahme mit Bruckners 7. Sinfonie gefunden. Da dirigiert Christoph Eschenbach das HR-Sinfonieorchester. Und wir bringen hier raus den 3. Satz, das Scherzo, sehr schnell. Christoph Eschenbach dirigierte hier Anton Bruckners 7. Sinfonie E-Dur in einer Aufzeichnung mit dem HR-Sinfonieorchester aus der Alten Oper in Frankfurt vom September 2018 und das Ganze bei Musikfest im Radio. Wie unterschiedlich die Musiken sind, die beim Schleswig-Holstein Musikfestival gespielt werden und aufgeführt werden, das zeigt auch die nächste Musik, mit der wir Sie neugierig machen möchten auf das Konzert beim Musikfest Hasselburg, und zwar am Samstagabend. Das Luise Jallu Quartett, das spielt dort Piazzolla, hier in einer anderen Aufzeichnung des Luise Jallu Quartetts, Piazzollas Stück Oblivion. Oblivion von Astor Piazzolla, und zwar in einer Live-Aufzeichnung des Luise Jallu Quartetts beim Paris Jazz Festival 2021. Wie gesagt, Sie können sie hören beim Musikfest auf dem Lande in Hasselburg am Samstagabend. Und auch die nächste Band ist da zu hören, und zwar am Sonntag um 13 Uhr, also im Programm, was um 11 Uhr am Sonntag beginnt. Und das ist die Gruppe Diat. Didier Laloire spielt diatonisches Akkordeon und Adrien Tüberkheim spielt den Kontrabass. Von den beiden habe ich eine Aufzeichnung gefunden von Through the Leaves, eine Aufzeichnung aus dem Sommer 2022. Diat, das sind Didier Laloire und Adrien Tüberkheim hier auf den Hörfunkwellen des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Die 32-jährige Sopranistin Fatma Said wurde in Kairo geboren. Sie spielt zusammen mit dem Porträtkünstler des diesjährigen Schleswig-Holstein Musikfestivals, Fazil Say, am Klavier am 7. Juli am Montag in Plön in der Nikolaikirche. Unter anderem Ravels Liederzyklus Scheherazade. Aus diesem Liederzyklus habe ich eine Aufnahme mit Fatma Said gefunden, und zwar von dem Stück La Flûte Enchantée. Fatma Said sang La Flûte Enchantée von Maurice Ravel hier bei Musikfest im Radio, und ich bin weiter hier am Mikrofon. Mein Name ist Michael Lupatsch. Das nächste Konzert, auf das ich Sie hinweisen möchte, das ist das Konzert, ja, das es gleich dreifach gibt. Am Montag, den 7. Juli und am Dienstag, den 8. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in Kiel-Molfsee im Freilichtmuseum in der Winkelscheule. Und dann auch noch am 9. Juli in Bagterheide im kleinen Theater. Light in Babylon wird da auftreten mit dem Programm Shalom Salam Barish. Hier das Stück Kippur mit der Gruppe Light in Babylon. Die Gruppe Light in Babylon hier bei Musikfest im Radio, bei Lübeck FM, Westküste FM und Kiel FM. Eine Musik habe ich noch als Appetizer auf ein Konzert hier oder auf zwei Konzerte sogar. Die Gruppe Kairo. Das ist westafrikanische Rhythmik und mediterraner Klangzauber. Kairo tritt auf mit dem Programm Feier des Lebens am Dienstag, den 8. Juli in der Elbphilharmonie im Großen Saal in Hamburg und am 9. Juli hier in Lübeck in der Kulturwerft Gollan. Auch darauf freue ich mich schon besonders. Bei dem Stück Barzak, was wir jetzt spielen, spielt auch Rita Payes mit. Das gibt mir die Gelegenheit, auf eine andere Sendereihe auf den Hörfunkkanälen des offenen Kanals Schleswig-Holstein hinzuweisen. Nämlich in Kürze wird es Berichte von der Jazz Baltica geben, die am vergangenen Wochenende in Timmendorfer Strand stattfand. Wir werden jeweils wieder eine Sendung zu jedem Tag machen, also zu Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und Rita Payes, die trat dort mit ihrer eigenen Gruppe und mit ihrer Mutter auf. Jetzt kommt sie aber erst einmal im Zusammenspiel mit Kairo, und zwar in dem Stück Barzak. Die Gruppe Kairo hier im Musikfest im Radio. Und das war sie, unsere erste Sendung, unsere Auftaktsendung zum Schleswig-Holstein Musikfestival 2025. Produziert hier in meinem Homestudio an der Obertrave in Lübeck. Na, bei draußen 36 Grad mittlerweile. Aber hier drin geht's eigentlich noch. Es war gar nicht so aufwendig und nicht so heiß. Und morgen soll's ja schon wieder viel, viel kühler werden. Wir hoffen, dass viele Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals auch schönes Wetter haben. Schließlich gibt es viele Möglichkeiten, auch draußen zu sein bei den Konzerten und sei es zum Picknick bei den Musikfesten auf dem Lande. Hier im Studio verabschiedet sich Michael Lupatsch, der auch verantwortlich für diese Sendereihe ist. Hören Sie in der nächsten Woche dann wieder zu, auf den gleichen Sendeplätzen bei Lübeck FM, Westküste FM und Kiel FM. Für heute sage ich hier Tschüss.
Musikfest im Radio ist ein Gemeinschaftsprojekt von Westküste FM, Lübeck FM und Kiel FM. Ihr findet den Podcast Musikfest im Radio überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt.